Die lieben Nachbarn, der Podcast von Hallo Nachbar mit David Siems und Klaus Werle.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die lieben Nachbarn. Mein Name ist David Siems. Hallo Klaus Werle, kannst du mich hören?
Hallo David, ich kann dich hervorragend hören.
Wir haben so einen richtig schönen Filmmoment, weil wir sind für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind per Zoom miteinander verbunden und wir sind quasi, sitzen nicht wie sonst immer quasi auf, nebeneinander auf dem Schoß oder wie nebeneinander im Kino, sondern sind von Laptop zu Laptop miteinander verbunden, aber nah wie immer.
Aber ganz toller Laptop, weil David sitzt im Kinosaal und ich habe auch einen schönen Hintergrund.
Was hat es damit auf sich? Magst du kurz aufklären, was hat es damit auf sich mit unserem virtuellen Hintergrund?
Ja, also mein Hintergrund sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Menschen, die in Friends mitspielen. Warum Friends? Warum sitzt David im Kinosaal? Hat es zu Hause nicht mehr ausgehalten? Nein, ich glaube, der Grund ist ein anderer. Das Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist Nachbarschaft in Film, Funk und Fernsehen, wie man früher sagte. Oder wie man heute sagte, in Serien und Film. Genau, und deswegen eine beliebte Serie zum Thema Nachbarschaft ist ja Friends, eine meiner Lieblingsserien. Und David wird uns gleich eine Menge Filmwissen über Nachbarschaftsfilme preisgeben.
Ich muss kurz vorab sagen, ich habe mich wie noch auf keine unserer Folgen so sehr gefreut wie auf diese Folge.
Das geht mir auch so.
Weil ich war nämlich in einem anderen Leben, war ich tatsächlich mal Filmkritiker, beziehungsweise Kritiker, das klingt so, so hochtrabend. Ich war einfach Filmgucker. Filmschnorrer, Filmgucker. Bin vormittags ins Kino gegangen, habe umsonst Kaffee getrunken und durfte dann Filmrezension schreiben. Und das war eigentlich die fast, naja, nach unserer Podcast-Zeit eigentlich so die zweitschönste Zeit meines Lebens. Und genau, und jetzt schwelgte ich in Erinnerung und wir werden gleich über das Thema Filme sprechen. Aber großartig. Wir reden zuerst über das Thema Serie. Welche Serien hast du uns mitgebracht, lieber Klaus?
Ja, es gibt natürlich, also das Thema Nachbarschaft ist, wenn man sich mal damit beschäftigt, natürlich viel behandelt worden in Serien. Ich habe drei Serien mitgebracht, die mich in meiner Jugend, muss man leider schon sagen, begleitet haben. Das eine ist King of Queens, dann Friends und immer noch aktuell Pastewka. Mhm. Und warum habe ich die ausgesucht? Also King of Queens kann ich erzähle vielleicht kurz, worum es da geht. Da geht es um einen Kurierfahrer, Douglas Heffernan, der in Queens, dem Stadtteil von New York, lebt, zusammen mit
Kevin James, zusammen mit seiner Frau
ja. Und seinem Schwiegervater. Mhm. Und eigentlich geht es vor allen Dingen um die beiden, aber Douglas Heffernan hat natürlich Freunde, er hat Nachbarn, die Sex Keys, die
Sex Keys?
Ja, nicht das, was du denkst, sondern mit ACK und dann.
Sexschlüssel, dachte ich gerade. Sexkeys. Was sind genau. Sexkeys?
Und da gibt es auch immer mal wieder Streit und wer hat den schönsten Pool, wer hat den tollsten Grill und so weiter. Und ich habe, King of Queens war während meines Studiums, lief das bei RTL 2 und es gab so feste Zeiten und kann mich noch daran erinnern, dass ich immer versucht habe, rechtzeitig bei den Vorlesungen zu Hause zu sein, weil Netflix gab es natürlich noch nicht. Videorekorder konnte ich mir nicht leisten. Und also King of Queens hat mich wirklich durch große Teile meines Studiums begleitet. Das andere, Friends, auch der Bildschirmhintergrund, eine der beliebtesten Serien überhaupt, wo es um, ich muss ja mal wirklich mal zählen, ob ich es richtig mitgezählt habe. Ich glaube, es sind 6 Leute, die auch in New York wohnen und leben und lieben, wie man so schön sagt, in verschiedenen Wohnungen, aber natürlich sich immer wieder gegenseitig besuchen. Es kommt im Lauf der Serie zu den verschiedensten Pärchenkonstellationen und eigentlich wird ganz, ganz viel geredet. Es wird eigentlich fast nur geredet. Man sitzt immer auf irgendwelchen Sofas rum und bequatscht seine Probleme, aber es hat halt so eine interessante Sicht auf die Welt, gerade wenn man es zum Beispiel mit einer Nachbarschaftsserie vergleicht wie Lindenstraße, die ja so die deutsche Nachbarschaftsserie überhaupt ist natürlich die Lindenstraße wahnsinnig betulich und ernst, ja. Und Friends ist einfach hipper und urbaner und das war einfach ein ganz anderes Gefühl, als das 1994 rauskam, also in Deutschland 2 Jahre später. Mhm. Das hat einfach aus meiner Sicht eine ganze Generation irgendwie abgeholt.
Friends, muss man ja nochmal kurz erklären, Jennifer Aniston?
Richtig, ganz viele Leute sind da Star geworden. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matthew Perry sind alle mit Friends groß und bekannt geworden, ja.
Und ist ähnlich wie King of Queens eine ganz klassische amerikanische Sitcom, oder?
Richtig, genau. Also viele kurze Szenen, Applaus aus der Konserve, solche Dinge.
Also und was waren so Themen, die dich oder Folgen, die dich besonders begeistert haben oder dich abgeholt haben?
Oh, also bei Friends weiß ich das nicht mehr. Bei King of Queens. da gab es auch ganz, also damit hat mich wahnsinnig beschäftigt, sein Verhältnis zu seiner Ehefrau. Ich glaube, da habe ich auch ganz viel über Beziehungen gelernt oder Glaube gelernt zu haben, wofür mich meine Frau heute immer noch verflucht, weil ich viele Lehren in Anführungszeichen oder Weisheiten da rausgenommen habe. Aber einzelne Folgen kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Es ging immer um Streitereien.
Erkennst du so Parallelen jetzt als Familienvater zwischen dir und Kevin James in King of Queens?
Am Anfang wahnsinnig viele. Das Ding bei King of Queens ist, er hat keine Kinder. Und das ist natürlich mittlerweile schon ein wahnsinnig zentraler Teil bei uns. Insofern hören da die Parallelen auf. Aber bevor wir Kinder hatten, habe ich schon sehr viele Parallelen erkannt. Also der planlose Typ, der sich aber für den Größten hält. Und die Frau, die eigentlich alles am Laufen hält, aber sich immer anhören muss, dass sie eigentlich keinen Durchblick hat. Also das war, das trifft es schon ziemlich gut.
Und ist denn Kevin James jemand, den du generell gerne magst oder nur bei King of Queens? Bist du Kevin James-Fan?
Witzigerweise dachte ich das immer. Er hat ja auch ein paar Kinofilme gemacht. Deren Namen mir
gerade... Er ist ein Buddy von Adam Sandler, glaube ich. Ich glaube, die haben ganz viel gemeinsam
gemacht. Ja, genau. Genau, und er hat ein paar Kinofilme gemacht. Ich kann mich an keinen Namen erinnern, was auch daran liegt, dass ich alles schlecht fand. Ach doch, der Kaufhauskopf zum Beispiel.
Der Kaufhauskopf.
Ja, da sieht man schon, auf welcher Flughöhe der unterwegs ist. Ich bin abgesehen von King of Queens kein Kevin James-Fan.
Ich habe, kurzer Themensprung nochmal zu Friends. Friends habe ich gesehen im letzten Sommer und ich glaube aktuell immer noch werden bei H&M Friends-T-Shirts verkauft, also mit diesem Friends-Schriftzug, der ja sehr, ja, das ist 90er-Jahre-Klassiker. Ja. Ich habe auf einmal ganz viele junge, wir haben sogar eine junge Kollegin, unsere junge Kollegin Kay, die gefühlt Mitte 20 ist, die also im Grunde genommen, naja, geboren wurde, als zum ersten Mal Friends ungefähr zu uns nach Deutschland kam, wo man sich fragt, interessant, dass sie ein Friends-T-Shirt trägt. Ich will darauf hinaus, würdest du heute so ein Friends-T-Shirt kaufen? Oder anders gefragt, würdest du dich darüber freuen, wenn ich dir zum Geburtstag von H&M ein Friends-T-Shirt schenken würde?
Also kaufen nicht. Wenn du mir eins malen würdest, dann würde ich mich freuen. Aber gekauftes, das wäre schon so ein bisschen... Also ich glaube, wenn Kay das anhat, ist das cool, weil, wie gesagt, sie war ja eigentlich noch gar nicht geboren, als die Serie groß wurde. Mhm. Ich glaube, wenn ich das anziehen würde oder du in unserer Altersklasse, das käme irgendwie komisch rüber.
Ich habe es für mich auch eher so als Mädelsserie abgespeichert. Mich wundert insgesamt ein bisschen, dass du so Fan von der Serie bist.
Ich habe so eine starke metrosexuelle Seite. Das,
ja, merke ich schon.
Ja.
Aber es ist, also ich finde auch, Friends ist, obwohl ich es nie wirklich gesehen habe, ich habe es immer so mit einem Auge, okay, da läuft noch Friends, habe ich dann immer gedacht, das ist eigentlich so der Inbegriff der hippen 90er-Jahre-Serie. Ja. Vielleicht neben Baywatch und Beverly Hills 90210. Ich glaube, die drei Serien, das sind so die drei großen amerikanischen Vorabendserien oder Nachmittagsserien der 90er-Jahre, die
absolut,
so, glaub, absolut. Am populärsten waren. Ne?
Interessanterweise sind ja auch diese, also Friends ist, glaube ich, genau, wie du sagst, in den 90ern, also 10 Jahre nach der Lindenstraße, die ja Mitte der 80er zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Und King of Queens Ende der 90er sogar. Also man kann sagen, dass sozusagen diese Hochzeit der großen Nachbarschaftsserien waren eigentlich so die 80er, 90er. Witzigerweise ist Pastewka, da wollte ich auch noch kurz was dazu sagen, diese Serie um den Comedian Bastian Pastewka, nochmal 10 Jahre später, ab 2005, gab es das und gibt es eigentlich immer noch bis jetzt, wenn ich es richtig erinnere. Und Pastewka ist ja so ein ganz anderer Typus. Da geht's, ist ja alles auf ihn zugeschnitten, aber er interagiert natürlich mit seinen Nachbarn und mit seiner Familie und ist der Mega-Kotzbrocken, weil er einfach wahnsinnig ich-fixiert ist und auch viel nicht mitbekommt, was so an sozialen Dingen läuft. Mhm. Und daraus bezieht die Serie ihre Komik. Aber eigentlich ist es die Serie von den dreien, die sozusagen am stärksten noch das Thema Nachbarschaft behandelt, würde ich sagen. Also im Sinne von, wie gehe ich mit Konflikten um, wie entstehen überhaupt Konflikte, wie verhalte ich mich da richtig und so weiter. Mhm. Ja, also da kann man, glaube ich, auch eine ganze Menge lernen.
Wie ist denn das bei Friends? Sind das auch Nachbarn eigentlich, die, also Jennifer Aniston, Courtney Cox, sind das alles Nachbarn? Wie stehen die zueinander?
Ich muss gestehen, ich habe es nicht mehr so ganz genau auf dem Schirm. Ich weiß, dass die, einer zieht bei dem anderen, ich glaube Jennifer Aniston zieht bei Courtney Cox ein, nachdem ihre Hochzeit geplatzt ist oder so, oder nach ihrer Scheidung. Und die anderen wohnen zum Teil im gleichen Haus, zum Teil nicht weit weg. Aber sie haben natürlich immer wieder mit Nachbarn zu tun, denen sie im Treppenhaus begegnen, die sich aufregen über irgendwelche Partys und so weiter. Und vor allen Dingen treffen sie sich alle unten immer in diesem Café Central Park und sitzen, wie gesagt, rum und trinken Kaffee und quatschen.
Okay, weil das habe ich zum Beispiel nie gerafft. Ist das eigentlich eine WG? Wer wohnt bei wem? Das habe ich immer. Dafür waren die Folgen auch zu kurz. 20 Minuten, da war ich gerade drin und schon mal wieder vorbei.
Kurz mal ein Bier geholt, schon ist wieder vorbei.
Ja, ja, genau. Ja.
Aber lass uns über Filme sprechen. Also ich bin jetzt schon ganz gespannt.
Wie gesagt, also ich würde mich echt als ein Stück weit als Cineast begreifen. Das klingt jetzt klingt so hochtrabend, aber Filme sind also wirklich ja, so Teil, part of my oxygen, wie man auf Englisch sagt. Ich gucke auch immer Filme im Original, deshalb kann ich nicht mehr so gut Deutsch sprechen. Nee, also so Teil meines Sauerstoffs, sagt man, glaube ich, auf Deutsch. Und ich habe mir überlegt, es gibt natürlich sehr berühmte Nachbarn in der Filmgeschichte. Da gibt es zum Beispiel in Rosemary's Baby, gibt es diese etwas seniorigen Nachbarn, die Castevets, die insgeheim, also an der Oberfläche so ganz aalglatt wirken, aber insgeheim so einen Pakt mit dem Teufel schließen.
Ja.
Dann gibt es den Film Lakeview Terrace, da spielt Samuel L. Jackson einen sehr, sehr unangenehmen Nachbarn, Polizisten namens Abel Turner, der ein extremes Problem damit hat, dass sein Nachbar von weißer Hautfarbe eine Affäre mit einer afroamerikanischen Frau hat. Und daraufhin,
cool, ich bin,
daraufhin alle Register zieht, um zum Horror-Nachbarn zu werden.
Sehr gut, den kenne ich.
Lakeview Terrace.
Anders als Kevin James bin ich nämlich, anders als bei Kevin James bin ich nämlich großer Samuel L. Jackson-Fan.
Absolut.
Muss ich mir gleich mal raussuchen.
Sehr guter Film auch. Und es ist auch eher Thriller. Es ist kein Horrorfilm, es ist ein Thriller. Dann gibt es natürlich Familie Lang aus Arlington Road mit Tim Robbins, ja, Jeff Bridges. Ja. Und da erleben wir auch, also diese Familie Lang um Tim Robbins herum wirkt einfach wie diese perfekte, aalglatte Familie aus der amerikanischen Vorstadt, wo man doch relativ schnell merkt, irgendwas kann da nicht stimmen, was Jeff Bridges dann ja auch herausbekommt.
Also Arlington Road ist großartig. Da fällt mir eine Anekdote ein, dann habe ich mit meiner Frau geguckt und es gibt diese eine Szene, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo, ich glaube, die Frau von Jeff Bridges in der Telefonzelle steht und auf einmal nimmt sie irgendwas wahr, dreht sich um und direkt hinter ihr taucht Tim Robbins auf. Aber er steht einfach nur da. Und es ist, also er hat kein Messer in der Hand oder so, aber es wirkt einfach, ich weiß nicht, vom Schnitt her oder von was auch immer, unfassbar bedrohlich. Und noch heute, also wenn ich jetzt aufstehen würde, aus meinem Zimmer gehen würde und runtergehen zu meiner Frau und würde sagen, Arlington Road, Telefonzelle, würde sie heute noch erschrecken, weil sie das damals so erschrocken hat. Und seitdem ist es immer wieder ein Running Gag zwischen uns. Oder was heißt Gag? Ein Running Schocker. Man muss nur sagen, Arlington Road und Telefonzelle und dann fahren wir beide zusammen.
Es ist erschütternd, wie Filme sich manchmal in so ein Langzeitgedächtnisbewusstsein so einfräsen. Also als Kind, kurzer Exkurs, irgendwann mal Der weiße Hai gesehen, Steven Spielbergs erster großer Blockbuster. Daraufhin habe ich mich einen Monat lang nicht getraut, in die Badewanne zu gehen. So, wo man auch denkt, so, was ist los mit dem Jungen? Der muss mal irgendwie in irgendein Sanatorium ein bisschen geheilt werden, Schocktherapie. Und das ist auch so eine komplette Tiefenangst im Meer, wenn man irgendwie schnorcheln geht, das habe ich seitdem. Und das ist auch nie wieder weggegangen. Naja, aber nochmal zurück zu den klassischen Nachbarn. Also ein ganz großer Klassiker der bösen Nachbarn ist natürlich Lars Torvald aus Das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock.
Oh ja, ja, sehr gut.
So,
musst du vielleicht für die Zuschauer unter 40
nochmal. Genau, mal wer ist Alfred Hitchcock? Alfred Hitchcock ist.
Ja, genau. Was ist eigentlich dieses Kino, von dem wir immer sprechen?
Da ist man früher hingegangen, da ist man reingegangen, hat man Popcorn bekommen. Das kennt man ja auch in Corona-Zeiten gar nicht mehr. Bald gibt es wieder Autokino. Können wir am Ende nochmal rauf? Können wir noch drauf zu sprechen?
Ja.
Nee, also Lars Torvald ist ein Charakter in Das Fenster zum Hof. Der wird beobachtet, ich meine, James Stewart spielt die Hauptrolle, der sitzt im Rollstuhl und guckt aus seinem Fenster und beobachtet auf der anderen Seite seines Hauses, beobachtet er Lars Torvald, und dort beobachtet er nicht nur, wie dieser Lars Torvald irgendwann sich sehr merkwürdig verhält, sondern er wird auch Zeuge eines Mords. Und
dann glaubt er,
ja,
oder?
Ja, das kann ich jetzt so aus Spoilergründen nicht so wirklich auflösen.
Ah, okay.
Auf jeden Fall kommt ihm der Lars Torvald natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen auf die Schliche, und es kommt zum Showdown, und naja, und dann passiert irgendwas. Aber das Fenster zum Hof, also einer der großen Klassiker von Hitchcock. Aber ich hab mir so diese Rollen angeguckt und dachte so, ja, die kennen viele. Und so garstige Nachbarn, schwierige Nachbarn, die sind natürlich beliebt im Thriller-Genre. Und so, es gibt so ein wiederkehrendes Muster. Ne? Also Nachbarn, die verstecken sich gerne hinter so einer aalglatten, perfekten Fassade, wo dann die Protagonisten aber irgendwann merken so, vor denen muss man sich fürchten. Und das ist ja im Grunde genommen ja auch die Lehre fürs Leben, für die Kinozuschauer. Du musst dich vor den Leuten, die zu glatt, die zu perfekt sind in deiner Nachbarschaft, vor denen solltest du dich fürchten und eher ein bisschen den Leuten mit Skepsis begegnen. Deshalb habe ich mir überlegt, ich bringe lieber so meine persönliche Top 5 mit, oder sagen wir, oder 5 Beispiele. Mir ist es unglaublich schwer gefallen, da wirklich eine Top 5 zu erstellen. Aber ich dachte mir, ich bringe einfach mal 5 Beispiele mit, die eigentlich fast jeder kennt. Die sind so Teil des kollektiven Kinobewusstseins geworden. Der erste Film, den ich mitgebracht habe, ist Kevin allein zu Hause.
Oh, ja. Ja, großartig.
Ein paar Key Facts, ein paar Fakten. Erscheinungsjahr 1990, Regie John Hughes. Story geht so, der 8-jährige Kevin McAllister, gespielt von, weißt du's?
Ich kann den Namen nicht, Macaulay
Culkin, ein sehr merkwürdiger Name. Ja. Wird von seinen wohlhabenden Eltern und dem Rest der Familie zu Hause vergessen. Als diese zum Weihnachtsurlaub nach Paris fliegen, da denkt man sich schon, okay, eigentlich müsste das in den Hamptons,
die Feinen Herrschaften,
nicht aus den Hamptons, die Geschichte spielt in der Vorstadt von Chicago, aber naja, und in der Folge muss ich eine 8-jährige Kevin unter anderem gegen 2 clevere, beziehungsweise nicht so clevere, recht tollpatschige Einbrecher verteidigen.
Also das ist wirklich ganz, um mal noch dieses schlechte Wortspiel unterzubringen, ganz großes Kino.
Ganz großes Kino.
Und ich meine, hast du schon das Vergnügen gehabt, diesen Film mit deinen Kindern zu schauen?
Absolut, natürlich, klar.
Das ist großartig. Also vor allem ist es so lustig, dass die Kinder heute noch genauso lachen an den gleichen Stellen wie ich damals. Also ein ganz toller Film.
Ist ein Zeichen, wenn Film eine gewisse Epoche überlebt und irgendwie zeitlos ist oder nicht. Also ich habe Police Academy neulich mit meinen Kindern geguckt. Es ist einfach 80er Jahre Slapstick-Humor. Funktioniert jetzt nicht mehr so gut. Gibt es da Nachbarn? Gibt es leider keine Nachbarn. Aber zurück zu Kevin allein zu Hause. Da gibt es einen Nachbarn.
Ja.
Der heißt im Film Marley. Das wusste ich nicht, musste ich nachschlagen. Und wurde gespielt von dem Schauspieler Roberts Blossom. Du erinnerst dich, es ist kalte Winternacht, verschneit, und Kevin kommt nach draußen und dort begegnet er diesem älteren, the grumpy old man, extrem furchteinflößenden alten Mann mit Bart und dieser Schneeschaufel, der sich im Nachhinein aber als ein großer Retter vielleicht...
David, Spoiler!
Ja, es ist kein durchaus Spoiler, es kennen ihr alle den Film. Also vielleicht als ein großer Retter offenbart, und der eigentlich auch ein unglaublich großes Herz hat und doch... Genau, und was ist eigentlich das Fazit daraus? Also der erste Eindruck kann trügerisch sein, wenn dein Nachbar alt, schrumpelig und böse aussieht, heißt das vielleicht, dass er Einbrecher verjagen kann und in Wahrheit ein ganz weiches Herz hat.
Richtig.
Ich war damals, glaube ich, 13, 14, als ich den Film im Kino gesehen habe, und ich fand den natürlich auch extrem furchteinflößend. Der nächste Film ist American Beauty. Kennst du American Beauty?
Ja, selbstverständlich. Auch hast du sehr gut ausgesucht bis jetzt.
Ja, aber es wird, ich habe echt einen bunten Blumenstrauß. Du wirst dich gleich noch wundern, was
du machst. Wir müssen ein bisschen kürzer.
Okay, ich trete aufs Gaspedal. American Beauty, Erscheinungsjahr 1999, Regie Sam Mendes. Erster Film von Sam Mendes. Sam Mendes hat später auch den James Bond-Film Skyfall gedreht, auch ein fantastischer Film. Worum geht's in American Beauty? Ein Familienvater, gespielt von Kevin Spacey, erlebt eine radikale Midlife-Crisis. Er ist völlig entfremdet von seiner Teenage-Tochter. Er ist noch viel mehr entfremdet von seiner Ehefrau, die nur noch in irgendwelchen materiellen Bedürfniswelten lebt, und die lieben sich schon ganz lange nicht mehr. Und er ist also extrem frustriert Und dann verliebt er sich in die beste Freundin seiner Tochter.
Richtig.
Gespielt von Mena Suvari. Das ist nicht seine Nachbarin, sondern auf den Nachbar, auf den ich hinaus will. Das ist Colonel Frank Fitz, gespielt von Chris Cooper. Wer ist Colonel Frank Fitz? Wie man am Namen schon ahnen kann, hat der eine Vergangenheit beim US-Militär, genauer gesagt bei den Marines. Und er ist also ein maximal autoritärer Nachbar, Ex-Militär, der interessanterweise extrem homophob ist und mit seinen Ansichten sehr gut in so eine republikanische Vorstadtsiedlung passt. Mhm. Aber, Achtung, Spoiler, jetzt kommt ein Spoiler. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, einmal kurz bitte weghören, wenn Sie den Film noch nicht kennen sollten. Und in 20 Sekunden wieder Lautstärke aufdrehen. Spoiler. Der am Ende des Films seine Homophobie ja eigentlich nur als Fassade benutzt und in Wahrheit selber gerne mal mit einem Mann, naja, das eine oder das andere Knickknack und so weiter machen würde.
Knickknack.
Also er küsst Kevin Spacey und ist dann enttäuscht und dann nehmen die Dinge ihren Lauf und es ist sehr tragisch. Warum habe ich den ausgesucht? Warum finde ich diesen Charakter so spannend? Weil, oder was sagt der eigentlich über unser Nachbarschaftsleben aus? Also wenn man zufällig, also liebe Zuhörer, wenn ihr zufällig einen extrem autoritären, schwulen hassenden Nachbarn mit Bundeswehrvergangenheit habt, dann könnte das vielleicht ein Hinweis sein, dass er heimlich mit euch in die Kiste will. Also bei den Männern von euch. Aber das ist natürlich nur Gemutmaß. Mhm. Hast du den damals im Kino gesehen oder auf,
ja.
auf VHS-Kassette?
Ich glaube sogar im Kino. Ich wusste nicht, dass es der erste Film von Sam Mendes, ich bin auch großer Sam Mendes-Fan, ich wusste nicht, dass es sein erster Film ist. Aber ich bin natürlich auch großer Kevin Spacey-Fan.
Ja. Immer noch, hältst du ihm noch die Treue?
Also ich finde ja, das wird jetzt sehr philosophisch und metaphysisch, aber ich finde, dass das Werk und der Künstler zwei getrennte Dinge sind. Insofern ja. Aber ich wollte genau auf diesen Punkt gerade kommen, weil da geht es ja auch, wie gesagt, um diese verbotene Liebe eben zu der Freundin seiner Tochter, die er natürlich als älterer Mann gar nicht und so weiter. Und witzigerweise ist er jetzt ja über ähnliche Dinge gestolpert. So, also da schließt sich ein Kreis, könnte man sagen.
Fiktion und Realität vermischen sich auf spannende Weise.
Ja.
Also, mal gucken, was mit Kevin Spacey passiert, ob er nochmal, ich glaube, er dürfte ausgesorgt haben. Also finanzielle
Güter. Davon gehe ich aus, ja.
Gerade glaube ich nicht. Das nächste Beispiel, was ich mitgebracht habe über Nachbarn, wird dich vielleicht überraschen, ist Star Wars, eine neue Hoffnung. Oder wie der Film damals hieß, Krieg der Sterne.
Das überrascht mich wirklich.
Kurz ein paar Key Facts. Erscheinungsjahr 1977, in Deutschland allerdings erst im Februar 1978. Damals unter dem Namen Krieg der Sterne. Regie natürlich George Lucas. Story dürfte soweit auch bekannt sein. Der Farmjunge Luke Skywalker lebt auf dem Wüstenplaneten Tatooine. Sein Onkel kauft zwei Droiden, von dem einer der beiden eine Geheimbotschaft für einen gewissen Ben Kenobi enthält. Mhm. Womit wir auch bei unserem Lieblings- oder bei meinem Lieblingsnachbarn wären, nämlich Ben-Obi-Wan Kenobi, der, wenn man sich vorstellt, Tatooine ist ein Wüstenplanet, Luke springt in seinen Landspeeder mit C-3PO und R2-D2 und rast im Grunde genommen einmal durch die Wüste zu ihm hin. Es ist im Grunde genommen, also streng genommen, ist das sein Nachbar. Weil Luke wohnt ja also mitten in der Einöde, da wohnt ja weit und breit niemand sein nächster Nachbar ist de facto Ben Kenobi. Insofern ist Ben Kenobi eigentlich sein Nachbar und der Rest ist Geschichte und beziehungsweise das größte Abenteuer der Filmgeschichte nimmt seinen Lauf, als er seinen Nachbar aufsucht und ihm diesen Droiden vorbeibringt und was lernen wir daraus? Also wenn der Nachbar klingelt, dann könnte er vielleicht eine geheime Botschaft oder ein Hermes-Paketschein mit sich führen, das dein Leben und das Schicksal der kompletten Galaxis komplett verändern könnte. Also das habe ich für mich rausgenommen. Also ich habe den Film bestimmt 20 Mal gesehen, es wird mir nie langweilig. Bist du Star Wars Fan oder Star Trek Fan?
Ich hatte befürchtet, dass du das fragst, weil gerade jetzt, wo du so eine Vorlage geliefert hast, muss ich leider sagen, nein. Okay. Es hat mich nie gepackt. Ich bin Enterprise Fan.
Okay, dann müssen wir diesen Podcast an dieser Stelle leider beerdigen.
Ja, genau.
Nein, alles gut. Ich hab noch zwei Beispiele mitgebracht.
Wir können aber Freunde bleiben, David, oder?
Wir können Freunde bleiben. Okay. Wir können Brieffreunde bleiben. Ja. Ich habe noch zwei Beispiele mitgebracht. Das eine ist jetzt eher Kunstkino Und zwar In the Mood for Love. Kennst du den Film In the Mood for Love?
Das ist jetzt sehr, sehr unfair, das einzuführen mit, ist es Kunstkino und dann zu fragen, ob ich das kenne. Nein, kenne ich nicht.
Eine Fangfrage. Kurz Key Facts. Erscheinungsjahr 2000. Regie Wong Kar-wai aus China. Und worum geht's? Die Handlung spielt 1962 in Hongkong. Und es geht um einen Mann, interessanterweise den Chefredakteur einer Lokalzeitung, der mit seiner Frau ein Zimmer in einem Wohnhaus bezieht. Und das Problem ist, dass die beide sehr unterschiedliche Arbeitszeiten haben. Seine Frau arbeitet im Schichtbetrieb im Hotel, er arbeitet natürlich auch lange bei der Zeitung. Und er beobachtet, dass seine direkten Nachbarn, auch ein Pärchen, eigentlich eine ganz ähnliche Situation hat. Da ist der Mann ständig auf Geschäftsreise, die Frau ist zu Hause. Naja, und dann begegnen die sich und es kommt noch nicht eins zum anderen, aber man merkt auf ganz subtile, feinfühlige Art und Weise, dass die Blicke austauschen, dass die eine gewisse Sympathie füreinander haben. Er kommt irgendwann mal, klopft bei ihr und fragt, ob er sich einen Schnellkochtopf ausleihen darf. Mhm. Und es kommt so nach und nach, entspinnt sich eine, vielleicht eine Affäre zwischen diesen beiden Nachbarn. Und ja, die Dinge nehmen so ein bisschen ihren Laub, im Herbst nehmen sie auch ihren Laub und ihren Lauf. Und das ist ganz beeindruckend zu beobachten bei diesem Film, wie diese beiden Menschen, wo man sagen würde, das geht doch gar nicht, ein Nachbar kann doch jetzt nicht eine Affäre mit einem anderen Nachbarn haben. Aber man leidet so sehr mit diesen beiden, weil die in diesen gesellschaftlichen Konventionen und wir dürfen nicht und wir dürften uns eigentlich noch nicht mal irgendwie die Hand geben, so gefangen sind und sich irgendwie versuchen, daraus zu befreien. Und naja, es gibt natürlich auch kein Happy End, aber vielleicht ja doch. In the Mood for Love von Wong Kar-wai. Und der letzte Film, den ich mitgebracht habe, ist, wie könnte es anders sein? Wie könnte es anders
Beatles.
Sein? Du kennst mich so gut, Klaus.
Ist das aber jetzt bin ich gespannt. Ein Beatles-Film über Nachbarschaft?
Es ist kein Film über Nachbarschaft, aber es geht um den Film Help.
Ach, ja, den kenne ich sogar.
Jeder kennt diesen Song Help, einer der vielen großen Beatles-Klassiker. Kurzer Exkurs, das Tolle bei den Beatles im Vergleich zu anderen Bands ist, andere Bands haben 2-3 Hits und der Rest ist ja nur so Songs.
Putze.
Und ja. Bei den Beatles ist genau andersrum. Da ist es ja 95% Hits, die jeder kennt und 5% Songs, die noch keiner kennt oder die nur so Hardcore-Fans wie ich kennen. Help. Interessanter deutscher Titel. Hilfe. Ohne Scheiße. Also wirklich, also Hilfe geschrieben. Das war damals der deutsche Titel. Erscheinungsjahr 1965. Regie Richard Lester. Der zweite gemeinsame Spielfilm mit den Beatles nach A Hard Day's Night. Das war der erste Film, den sie gemeinsam gemacht haben. Und kurz zwei Fun Facts. Der Film sollte eigentlich gar nicht Hilfe bzw. Help heißen, sondern 8 Arms to Hold You. Also 8 Arme, um dich festzuhalten. Und anderer Fun Fact, im Abspann bedanken sich die Beatles bei Elias Howe. So, jetzt frage ich dich, wer ist Elias Howe? Du wirst es wahrscheinlich nicht wissen. Wer ist Elias Howe? Der Erfinder der Nähmaschine. Das ist so, damit kann man, glaube ich, bei jedem Beatles-Pub-Quiz kann man damit glänzen. Oder einfach nur so Angeberwissen, unnützes Angeberwissen.
Und Stichwort Nachbarschaft?
Stichwort Nachbarschaft, Einsatz zur Story. Worum geht's? Ringo Starr hat einen sehr, sehr kostbaren Ring, zu Deutsch Ring, an seiner Hand, weil er ja Ringo heißt. Und er trägt einen heiligen Ring und wird im Laufe der Handlung von verschiedenen Menschen gejagt, die es auf diesen Ring abgesehen haben und ihn entführen wollen. Und die Beatles müssen ihn retten. Und es gibt eine interessante Szene, da fahren die Beatles in einem Vorort von Liverpool. Das ist so eine klassische englische Arbeitersiedlung. In so einem Vorort fahren sie mit einer Limousine vor, steigen aus. Sie tragen alle ihre typischen Beatles-Anzüge, wie sie bis Mitte der 60er Jahre noch getragen haben, bevor sie Drogen genommen haben und experimentell wurden. Und man sieht so zwei Nachbarinnen, die ihnen zuwinken von der anderen Straßenseite. Oh, da sind die Beatles und toll. Und sie sind immer noch die gleichen freundlichen jungen Männer geblieben wie vor ihrem Ruhm. Und man sieht, wie die Beatles nebeneinander in verschiedene Hauseingänge reingehen. Und man sieht also 5 bunte Haustüren und sie gehen in dieses Haus rein. Und dann gibt es verschwinden hinter der Tür und dann gibt es einen Cut und dann sieht man, dass hinter den Haustüren eigentlich eine große Wohnung ist. Also die Beatles wohnen eigentlich zusammen und sie wohnen in einer ganz verrückten, in einem ganz verrückten Haus, wo zum Beispiel Rasen wächst und wo ein Mann mit klappernden Zahngebissen diesen Rasen mäht, oder es gibt ein Sandwich-Automaten, wo eine lebende Person diese Sandwiche heranreicht, oder also da gibt's lauter verrückte Sachen, als wäre man bei Willy Wonka in der Schokoladenfabrik. Und warum habe ich das ausgewählt? Weil, also, wer die größte Band der Welt werden will, muss entweder mit seinen Nachbarn zusammenziehen und die Wände einreißen oder einfach eine Band-WG gründen. Und also, wenn man nicht A oder B macht, dann kann man das, glaube ich, mit der Musikkarriere komplett vergessen.
Sehr gute Auswahl.
Also, welchen davon kennst du noch nicht? Help kennst du?
Genau, drei und vier. Also, okay. In the Mood for Love.
In the Mood for Love, bitte zum nächsten Mal gucken. American Beauty kennst du. Kevin allein zu Hause kennst du natürlich auch.
Und ich habe auch noch einen, jetzt wo wir so viel drüber sprechen, ich war ja eigentlich für Serien zuständig, aber mir fällt noch ein großartiger Nachbarschaftsfilm ein, der auch was mit Friends zu tun hat. Und zwar kennst du Keine halben Sachen?
Habe Kerkeling? Nein.
Bitte? Nein. Ja, stimmt. Hauptrolle spielt Matthew Perry, der aus Friends. Ja. Und er spielt einen vom Leben mega frustrierten Zahnarzt, insbesondere von seiner Frau mega frustrierten Zahnarzt. Und in seiner Nachbarschaft zieht ein neuer Nachbar ein, gespielt von Bruce Willis. Mhm. Und es stellt sich immer mehr raus, Stichwort gefährlicher Nachbar, dass Bruce Willis ein gefürchteter Mafia-Killer ist, der hier ein neues Leben in der Anonymität anfangen will. Und als Matthew Perry das rausfindet, geht ja nicht etwa zur Polizei, sondern versucht, Bruce Willis anzuheuern, seine Frau zu ermorden. Mhm. Weil er sich, also seine eigene Frau, weil er sich von ihr trennen will. Und ist also eine großartige Komödie, es ist eine Komödie, keine großartige Komödie. Und mein Lieblingssatz ist, als er mit Bruce Willis spricht und das Thema ansprechen will, und dann fängt er an, seine Ehe zu beschreiben und sagt, ja, also meine Frau ist, also wie soll ich das zurückhaltend beschreiben? Sie ist der Antichrist. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Und ja, und am Ende gibt es natürlich ein Riesenchaos und Turbulenzen, und Bruce Willis will eigentlich gar nicht mehr töten und so weiter und so fort. Aber dir sehr ans Herz gelegt.
Ich hoffe, du hast ja nicht auch Parallelen zu deinem eigenen Eheleben.
Um Gottes Willen, nein, ich bin ja gar kein Zahnarzt. King of Queens.
Wir haben garantiert unglaublich viele fiese Filmschurken, fiese Filmnachbarn vergessen. Deshalb würde uns total interessieren, welches, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, welches sind eure Lieblingsfilmschurken, besonders fiese Nachbarn, besonders erinnerungswürdige Nachbarn? Schreibt uns an hallonachbar@ewe.de oder besucht unsere Facebook-Seite, die Facebook-Seite von Hallo Nachbar. Schreibt uns, wen haben wir vergessen? Haben wir vielleicht Tom Hanks vergessen aus Die teuflischen Nachbarn oder irgendjemand anderes? Schreibt uns, wir freuen uns über eure Lieblingsnachbarn. Mein lieber Klaus, vielen Dank. Es war schön mit dir. Ich setze mich jetzt heute Abend vor die Glotze und schaue 8 Staffeln Friends, mindestens.
Ja, sehr gut. Und ich schaue Lakeview Terrace. Ich freue mich schon drauf.
Lakeview Terrace, herrlich. Tschüss, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss. Bye, bye. Tschüss nach draußen. Ciao.